danken. Nimm mir das Netz vom Verstand und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunen und sehen, prüfen, verstehen,
liebe Brüder und Schwestern, seid alle herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Wer von euch noch die freie Presse liest, hat vielleicht gestern einen Artikel gelesen, in dem berichtet wird, dass man in Eibenstock Stolpersteine verlegen möchte. Stolpersteine, das sind kleine Steine mit eingravierten Namen und Daten, die in den Gehweg vor Häusern eingelassen werden, wo Juden gewohnt haben, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Vor dem Sportgeschäft am Postplatz in Eibenstock werden auch zwei verlegt, weil dort ein jüdisches Ehepaar gewohnt hat. Auch bei uns in Sosa gibt es ein Mahnmal, was an diese schreckliche Zeit erinnert. Wer an den letzten Tagen mal dort war, der hat vielleicht gesehen, dass der Weg wieder etwas freigeschnitten wurde, dass Bäume gepflanzt wurden und seit neuestem steht auch eine Grundtafel dort an, die dann Informationen kommen sollen, was da geschah. Wir leben jetzt 80 Jahre im Frieden und das ist ein riesengroßer Segen. Aber das heißt auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diejenigen, die das Ganze miterlebt haben, immer weniger werden. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder daran erinnern, gerade auch unsere Jugend daran erinnern, was damals war. Ich denke, auch wenn man die aktuellen Zeitgeschehen der letzten Tage und vielleicht auch des letzten Tages sieht, dann ist es umso wichtiger, dass auch wir als Christen immer wieder die Hände falten und für Frieden beten. Das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Sein Schein wird warm, wenn die Sonne Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater, hab Dank, dass du in deinem Sohn Mensch geworden bist, damit du uns zeigen kannst, wie wir leben können. Gib uns Mut, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, Jesus, damit wir begreifen, wozu wir leben. Lass uns in dir bleiben und bleibe du in uns. Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wird in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die Epistel für diesen Gottesdienst aus dem ersten Brief des Johannes im 14. Kapitel. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Worte der Heiligen Schrift.
Wir sind das nächste Lied.
Wir hören das Evangelium, es steht bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen hinginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Und welches Zeugnis brauchen wir, um zu glauben? Lasst uns miteinander glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Put your hand in the hand of the man who stirred the water. Dieses Lied handelt, wir manche verwirklichen davon, dass wir unsere Hand in die Hand von Jesus legen sollen, der den See beruhigt hat, damals in der Petrus. Im ersten Vers sagt er aber auch, er ist sehr erschrocken über Jesus, weil er den Tempel, bezieht sich auf die Tempelreinigung, also über alles, was ihm nicht gefallen hat, hat mit der Peitsche Reis getrieben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Johannes 5. Jesus sprach zu den Juden: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Lasst uns in der Stille beten. Herr unser Gott, komm und begegne uns hier, heute, jetzt. Dir sei Lob und Preis. Amen. Liebe Gemeinde, da liegt ein Mann am Teich Bethesda und er liegt da schon 38 Jahre lang. Er ist gelähmt, aber er ist noch in der Hoffnung, dass Gott eines Tages sein Leben heilen wird. Die Hoffnung dieses Mannes hat Jesus erfüllt. Der Lahme wird heil und gesund. Das ist der Ausgangspunkt für den heutigen Predigttext. Wer das kennt, Krankheit, schwere Krankheit, dauerhafte Krankheit, wer selber daran leidet oder in der Familie, im Freundeskreis davon betroffen ist, der kann vielleicht erahnen, wie das ist. Kann vielleicht dann auch die Gefühle erahnen, wenn ein Mensch am Ende tatsächlich nach langen Jahren der Krankheit wieder gesund wird. 38 Jahre. Krankheit, Verzweiflung, Schmerz, Einsamkeit, Depression. Und dann kommt das Wunder. Das Wunder, dass sein Leben unerwartet und kaum noch erhofft, doch noch die große Wende erfährt. Neu anfangen können. Aus der Gefangenschaft der Krankheit endlich befreit. Das reine Glück, übersprudelnde Freude, ein Strom der Glückseligkeit frei. Ich kann leben, endlich wieder leben. Aber ach, die Freude darf nicht sein. Wenn sich ein Mensch zu sehr freut in dieser Welt, dann ist immer auch schnell einer da, der es ihm neidet. So geht das hier auch. Schon ist einer da und zetert und schreit: Sünde, Sünde. Das Wunder, das doch eigentlich nur Heil und Freude bringen sollte, das Wunder, das einem Menschen einen jener seltenen Augenblicke reinen, unverdorbenen Glücks beschert hatte, das Wunder war zur falschen Zeit geschehen. Denn so steht geschrieben bei Mose: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Wunder. Ja. Heilung. Ja. All das wollen wir. Aber dann doch nicht so, dass die lang bewährte Ordnung dabei gestört wird. Wunder sind am Sabbat nicht erlaubt. Von niemandem und für niemanden. Wir freuen uns über Wunder, aber bitte zur rechten Zeit, nämlich montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr. Ich habe das versucht, ein bisschen überspitzt deutlich zu machen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, worum es bei den Versen im Predigttext geht. Und mit welcher Geisteshaltung, mit welcher Frömmigkeitsprägung Jesus sich hier kritisch auseinandersetzt. Schließlich wird das Streitgespräch initiiert durch einen Satz, mit dem Jesus dieses Heilungswunder kommentiert. Er sagt: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Jesus ist im Gespräch mit frommen Menschen. Er muss ihnen keinen Hinweis auf die Heilige Schrift geben. Die lesen sie schon, darin suchen sie schon. Die Bücher des Mose und der Propheten sind ihnen zu einer wichtigen Schrift geworden. Und wenn sie darin lesen, dann bleibt es nicht nur dabei, dass sie lesen und zur Kenntnis nehmen, was sie finden. Nein, sie suchen darin. Das ist mehr als nur mal hineinschauen. Und hier sind solche, die das tun. Es müsste doch eine hocherfreuliche Begegnung für Jesus gewesen sein, mit diesen Leuten zu reden. Denn zum Wort Gottes haben diese Menschen längst gefunden. Das Verhältnis aber, das sie zur Heiligen Schrift eingenommen haben, gibt Zeugnis von ihrer heillosen Frömmigkeit. Das gibt es. Eine heillose Frömmigkeit. Das heilsame Wort Gottes hat sie nicht in die Freiheit der Kinder Gottes geführt, sondern in die Gefangenschaft der eigenen Gerechtigkeit. Jesus redet sehr direkt mit ihnen. Seine Worte sind befreiend. Er, der ins Verborgene sieht, hat erkannt, dass die Menschen, denen er hier begegnet, das ewige Leben, aus dem Buch der Bibel suchen. Aber es braucht Klärung. Und es geht dabei mehr als nur um Rechthaberei. Er öffnet die Augen dafür, dass die Gesprächspartner so, wie sie im Augenblick ihren Glauben leben, so wie sie im Augenblick die Bücher des Mose lesen, so jedenfalls kommen sie nicht ans Ziel. Eifriges Schriftstudium allein führt nicht zum ewigen Leben. Nicht an der Bibel entscheidet sich, wem das ewige Leben geschenkt wird. Das ewige Leben hängt an der Person des Jesus von Nazareth selbst. Aus dieser Begegnung wird ein Streitgespräch. Und Gegenstand des Streitgespräches ist Jesus selbst. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es von ihm im Eingang, in der Einleitung des Johannesevangeliums. Das ist die Erfahrung, die Jesus hier sehr direkt anspricht. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Er kommt nicht im eigenen Auftrag. Er kommt im Namen seines Vaters im Himmel. Weil Gott ihn zu uns gesandt hat, darum nimmt der Sohn Gottes menschliche Natur an. Er wird Mensch. Er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechtsgestalt, der Schöpfer aller Dinge. Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seines Vaters Reich die klare Gottheit ran. Singen wir zu Weihnachten. Aber auch in die Sommerzeit passen diese Verse. Jesus kommt und bleibt hier bei den Menschen, zu denen er gesandt ist. Und diese Niedrigkeit, die er annimmt, macht ihn verwechselbar mit anderen Menschen. Mehr hat er nicht. Seine unscheinbare Gestalt ist es, die dazu führt, dass seine Sendung durch den Vater von vielen seiner Zeit in Frage gestellt wird. Wenn dieser unscheinbare Mann von seiner Einheit mit dem Vater spricht, so hat mancher das als Gotteslästerung verstanden. So empfanden es viele Juden in seiner Zeit. Und eben genau das bedarf der Klärung. Klärung über seinen Auftrag, über seine Person, sein Tun. Heute werden die immer wieder als dogmatische und lebensferne Aussagen weggewischt. Klärungen, die angeblich für den modernen Menschen gar nicht mehr von Interesse sind. Wer Jesus nicht kennt, kann meinen, dass man auf solche Streitgespräche und Klärungen auch gerne mal verzichten könnte. Wer Jesus nicht kennt, der kann bei seinem eigenen Verständnis der Schrift verharren. Dem mag es genügen, die Heilige Schrift selbst zu interpretieren. Wer Jesus nicht kennt, der mag wohl denken, dass er Jesus nicht braucht. Und viele glauben, dass sie auch die Gemeinde nicht brauchen, die Kirche nicht brauchen. Am Ende brauchen sie auch Gott nicht. Ein solcher Mensch, der sein eigenes Verständnis zur Heiligen Schrift, der kritischen Reflexion der Gemeinde Gottes, und das heißt zunächst einmal der Ortsgemeinde auf jeden Fall überordnet, der bleibt in seiner eigenen Frömmigkeit gefangen. Er bleibt gefangen in seinem Glauben, der ihm doch eigentlich zum Heil werden sollte. Gefangen, weil er zwar einen Glauben hat, aber es ist eben nun mal sein Glaube. Es ist nicht der Glaube Gottes, es ist nicht der Glaube Jesu. Er hat nicht mehr Teil an dem Glauben, in dem Gott an Pfingsten die Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist zu Leben und Dienst ruft. Er ist gefangen, weil die Klärung fehlt. Die Klärung, die Jesus doch jedenfalls anbietet und auch selber gibt, wer in Verbindung mit ihm steht, der will auch in der Gemeinschaft mit der lebendigen Gemeinde Jesu leben. Der will die Dynamik, der will die Lebendigkeit, die Lebenslust erleben, die mit Pfingsten in die Christen hineinfließt. Und er kann nicht anders, als mit seinen Mitteln diese Lebensbotschaft von Jesus weitergeben. So sind es jedenfalls viele, die wir in der Bibel entdecken und die wir dann auch in den 2000 Jahren der Kirche entdecken. Wer sich in sein eigenes Verständnis der Heiligen Schrift, wer sich in seine eigene Heilsinterpretation verliebt, dem wird das Evangelium zum Querschläger. Diese Botschaft vom gekreuzigten Christus, so sagt es ab Paulus, wird dann den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und sie wird es immer dann, wenn ich mich darüber ärgere, dass mein Konzept und meine Interpretation nicht von allen geteilt wird. Sie wird es immer dann, wenn ich mich darüber ärgere, dass ein anderer mit dem Heil offensichtlich weniger Mühe hat als ich. Immer dann, wenn ich mich ärgere, dass mein Nachbar mit dem Heil in Christus und den Ordnungen der Heiligen Schrift leichter und gelassener und freier umzugehen vermag als ich. Jesus ruft uns ausdrücklich auf, die Bibel zu lesen, zu studieren. Natürlich, zu seiner Zeit war das vor allen Dingen und zunächst das Alte Testament. Aber seit der Zeitenwende, seit der Geburt des Gottessohnes, hat Gott über 2000 Jahre hinweg dieses Buch gebraucht, um Menschen zum Heil zu führen. Wir haben das Glück, dass jeder von uns, vermute jeder von uns, eine Bibel hat. Er hat sie zu Hause, er kann sie lesen. Das soll uns aber nicht vergessen lassen, dass die biblischen Bücher zuerst und vor allem nicht mir alleine, sondern der Gemeinde insgesamt anvertraut sind. Die Gemeinde wird mit dem Pfingstfest eingeladen, das Evangelium gemeinsam zu hören. Die Paulusbriefe sind zuallererst in den gemeindlichen Gottesdiensten vorgelesen worden. Zu viele begnügen sich heute, auch in unserer Gemeinde, mit dem privaten Bibellesen. Die Bibelstunden, da lesen wir gemeinsam, sind wenig besucht. Gottes Geist kommt zu Pfingsten, um der ganzen Gemeinde seinen guten Weg zu weisen. Wenn wir frei werden davon, uns immer wieder behaupten zu müssen mit unserem eigenen Glauben, mit unserer eigenen Frömmigkeit, wenn wir aufhören, uns selbst und unser Verständnis von Gott zu verteidigen, dann werden wir frei, dass wir Gott bitten können: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Da öffnet er uns den Blick, dass wir ihn und die Schriften verstehen und erkennen und so den Weg zum ewigen Leben trotz aller brennenden Fragen unserer Zeit nicht aus den Augen verlieren. Die frommen Juden, mit denen Jesus sich auseinandersetzt, die haben es versäumt. Sie haben sich um ihr eigenes Verständnis der Schrift gekümmert, aber den Kranken am Teich Bethesda mit seiner Not, der hat sie nicht gerührt. Dem sind sie nicht begegnet. Seine Last haben sie nicht mitgetragen. Im Gegenteil, mit ihrer Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit werden sie ihm und anderen zur Last, anstatt dass sie seine Lasten tragen. Im Galaterbrief sagt Paulus: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mein Glaube und mein Christsein soll dem Nachbarn nicht zur Last werden, sondern Christus will, dass ich die Last des Nachbarn wahrnehme und mittrage. Christus will uns hier in unserer Gemeinde in Sosa nicht gegeneinander, sondern zueinander führen, damit einer des anderen Last trage. Und ich wünsche uns, dass wir Gemeinde sind, dass Christus damit bei uns und in unserem Dorf auch zum Ziele kommt, dass einer die Last des anderen sieht und trägt. Das gebe Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Du bist die Leiden und die Wahrheit.
Wir erbitten heute ein Dankopfer, das ist für die Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude bestimmt. Wir sind ja ein Land, in dem wir glücklich viele Kirchen haben, viele kirchliche Gebäude haben. Wir schaffen es nicht ganz, dass jedes Dorf eine eigene Kirche hat, aber schön wäre es eigentlich, oder? Das hätte ich mir immer mal gewünscht. Ich könnte mal eine Kirche bauen in einem Dorf, wo noch keine ist. Oder, das wäre noch schöner, eine Kirche, die da ist, abreißen und eine größere bauen, weil die alte einfach nicht mehr reicht. Das wäre wirklich schön. Wir haben viele Kirchen, das ist gut, aber Kirchen haben reicht nicht. Erstens muss man sie gebrauchen und zweitens muss man sie pflegen. Dafür gibt es die Stiftung KiBa, Kirchenbau, und es gibt die Stiftung Orgelklang, die dann speziell für die Orgeln zuständig sind. Also dafür erbitten wir heute die Gaben. Um 11 ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe heute. Morgen ist noch einmal Christenlehre. Abends ist junge Gemeinde um 18 Uhr. Am Dienstag Jungschau. Am Dienstag ist aber eben auch Johannistag. Um 20 Uhr ist auf dem Friedhof Andacht zum Johannistag. Am Donnerstag Singkreis um 16 Uhr. Am Freitag ist diese Woche keine Bibelstunde. Wir müssen uns ja langsam schon mal auf die Sommerferien vorbereiten. Da, ne? Denn dann sind tatsächlich schon Sommerferien. Das heißt, für die Kinder ist diese Woche Abschluss in allen Gruppen und Kreisen. Aber am nächsten Sonntag ist natürlich wieder Gottesdienst. Hier um 9.30 Uhr. Wir feiern einen Gottesdienst mit Kindern und mit einer Taufe. Der Wochenspruch. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Beim nächsten Lied wollen wir die Gaben zusammenlegen. Wir danken dir, Herr, dass du uns so viele Kirchen schenkst, so viele Häuser schenkst, in denen deine Gemeinde sich sammeln kann. Häuser, in denen wir auch alleine hineingehen können, um zu beten und Ruhe zu finden und in der Stille dir zu begegnen. Wir bitten dich, schenke Segen für all diese Häuser. Schenke Segen, dass sie bleiben, dass sie uns erhalten bleiben und dass du deine Gemeinde erhältst in dieser Zeit. Segne, Herr, Geber und Gaben. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Dein Wort, ewiger Gott, verwandelt die Welt. Du sprichst und Neues wird. Dann darum komm und sprich dein tröstendes Wort zu den Trauernden. Sprich dein Wort zu denen, die ihr Vertrauen verloren haben, zu den Enttäuschten und Verlassenen. Sprich dein Wort des Friedens in unsere Zeit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Sprich dein mächtiges Wort zu denen, die Macht haben. Sprich dein Wort zu denen, die Gefängnistüren öffnen oder schließen, zu den Kriegsherren und Befehlshabern. Sprich dein Wort des Friedens und hilf uns zum Leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Sprich dein mutmachendes Wort zu unseren Kindern. Sprich dein Wort zu deiner Kirche und zu allen, die dich suchen. Sprich dein Wort des Friedens und schenke den Geist, der uns lehrt zu leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch mal Platz, wir kriegen noch ein Lied. Ja.
Müsst ihr auch singen. Oder wir wünschen es uns, dass er mitsingt. Müssen wir nicht. Geh unter der Gnade.
Thank you.
Lasst uns gehen in diesen Tag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt ihr noch was?
Und dann. Jesus be a fence, Jesus sei uns ein Zaun, wörtlich übersetzt, eine Mauer um uns her an jedem Dorf. I know you will. You'll fight my battle in my kingdom.
Ja, es gehört dazu. Na, vielen Dank. Uns allen. Was? Genau. Helene, hat es dir auch gefallen? Ja? Gut. Dann scheint er ja ordentlich gespielt zu haben. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.
Wünschen wir euch auch einen und vielen Dank, dass ihr so mitmacht.